Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther. Heute spreche ich mit einer Frau, die bis Ende 30 aktive Sportlerin war, Kickboxerin und Karatetrainerin für Kinder und Jugendliche. Nachdem ihre Lymphknoten geschwollen und schmerzempfindlich waren, suchte sie einen Arzt auf. Die Diagnose: Brustkrebs, triple-negativ, mehrere Herde in der rechten Brust. Herzlich willkommen, liebe Nadja.
Ja, hallo, liebe Franziska. Danke für deine Einladung, dass ich meine Geschichte erzählen darf.
Sehr gerne. Liebe Nadja, vielleicht können wir dort starten, bevor du die Diagnose erhalten hast. Wie war denn dein Leben zu der Zeit? Du hattest mir erzählt, dass ihr ein Karate-Studio habt. Wie ist denn euer Leben oder wie war denn euer Leben vor der Diagnose?
Also eigentlich sehr glücklich. Ich war in einer glücklichen Ehe und ich konnte eben mein Hobby zum Beruf machen und das lief auch sehr erfolgreich, unsere Karate-Schule. Wir waren auch sehr erfolgreich bei Wettkämpfen, Weltmeisterschaften und ich war eigentlich glücklich in meinem Beruf. Allerdings hatte ich schon seit längerer Zeit eine Autoimmunerkrankung, die mich auch sehr gefordert hat, eine rheumatische Augenerkrankung. Und da hatte ich auch schon relativ viel Stress durch die Erkrankung, also immer wieder Schübe. Dann lief es wieder mit der Therapie nicht so gut, dann musste ich wieder absetzen, wieder eine neue Therapie versuchen, ob die hilft. Und auch ständige Arzttermine. Und das hat mich eben damals schon ziemlich gefordert.
Das kann ich mir vorstellen. Wie hat sich das denn geäußert?
Ich hatte meine Regenbogenhautentzündung, also sehr schmerzhaft, Lichtempfindlichkeit. Ich musste immer mit einer dicken Sonnenbrille rumlaufen und ständig Augentropfen reintun, also teilweise wirklich stündlich. Und zwei verschiedene Augentropfen, das dann teilweise auch halbstündlich war. Und ja, das war schon auch eine schwere Zeit.
Das kann ich mir vorstellen. Das hat wehgetan, ja?
Ja, richtig wehgetan. Als hätte ich einen blauen Fleck auf dem Auge, wenn man hingefasst hat. Gott. Und auch so, die Bewegung hat immer sehr stark wehgetan. Also ich konnte mein Auge eigentlich kaum bewegen, aber es geht ja gar nicht. Man bewegt das Auge ja eigentlich ständig.
Natürlich.
Und da merkt man dann so richtig, wie oft man sein Auge bewegt. Und dann eben auch noch die Lichtempfindlichkeit, wenn dann noch die Sonne scheint. Das hat dann schon sehr wehgetan, ja. Oh. Und es ist auch eine seltene Erkrankung, die gibt es nicht so oft. Man braucht dann teilweise auch wirklich spezielle Augenärzte, die sich damit auskennen. Dann muss ich auch teilweise in die Augenklinik bis nach München fahren, weil es da einen Spezialisten gibt. Und ja, hat auch sehr viel Zeit gekostet.
Das kann ich mir vorstellen. Ich hatte ja, als du bei mir im Studio warst, von dir ein Foto gemacht, wo du Boxhandschuhe anhast.
Ja, genau.
Du hast eben schon gesagt, dass du, dass ihr auch bei Wettkämpfen und so weiter sehr erfolgreich wart. Vielleicht kannst du mal noch ein bisschen erzählen von eurem Karate-Studio. Ihr habt das ja auch wunderschön gelegen in den Bergen, ne?
Ja, genau, in Inzell. Also hier ist wirklich sehr schön. Wir wohnen da, wo andere Urlaub machen. Und wir haben uns da halt seit 2008 dann was aufgebaut. Da sind wir hierher gezogen. Und dann haben wir uns die Karate-Schule aufgebaut. Erst waren wir in der Sporthalle, um erstmal zu schauen, wie viel das annehmen. Aber es ist dann wirklich von Anfang an richtig gut angenommen worden, obwohl hier auch sehr viel Eisschnelllauf ist. Und eben auch im Nachbarort Biathlon. Aber trotzdem haben wir sehr viel Mitglieder schon von Anfang an bekommen. Und irgendwann haben wir dann unseren eigenen Raum gemietet, dass wir wirklich nur für uns sind. Niemand anders ist da mehr drinnen. Und dann konnten wir auch die Matten auslegen, dass wir die nicht immer hin und her schleppen mussten. Ja, und dann sind wir immer erfolgreicher geworden, dass wir jetzt eben auch die letzten 2-3 Jahre schon zu Weltmeisterschaften gefahren sind. In Deutschland, in Österreich, Slowenien und da auch einige Titel erkämpfen konnten. Und zuvor sind wir eben schon in Bayern, schon auf einige kleine Turniere, wo aber auch zum Teil bayerische Meisterschaft schon war. Und da haben wir dann auch schon einige Titel erkämpft. Sowohl in Kickboxen als auch im Karate machen wir Kata-Wettkämpfe. Kann man sich vorstellen wie eine Kür im Eiskunstlauf. Also da macht man eine Kata in verschiedene Richtungen mit Angriffen, Verteidigungen und es wird dann eben gewertet und der mit der höchsten Wertung gewinnt dann.
Das macht man alleine, oder? Nicht oder mit anderen zusammen?
Es gibt alleine, es gibt aber auch Mannschaft, da ist man meistens zu dritt. Es gibt mittlerweile auch schon, dass man nur zu zweit ist. Und da muss man halt synchron sein, da wird auch die Synchronität bewertet, dass man wirklich gleichzeitig die Bewegungen macht. Also ist auch eine schöne Sportart und kann man auch viel erreichen.
Boah, das hört sich total cool an. Vor allem ist das so ein absolut anderes Leben als das, was ich hier führe. Also ich kenne ja nur Yoga-Studios. Aber das kann ich mir das auch so vorstellen, dass ihr dann sozusagen eher immer an den Nachmittagen und den Abenden gearbeitet habt, Kurse gegeben habt?
Genau, Nachmittag, abends, ab und zu auch mal am Wochenende, am Vormittag, aber das eher selten. Also die Wochenenden, wenn es nicht gerade Turniere oder Lehrgänge waren, haben wir schon geschaut, dass die auch für uns zweimal waren, dass wir da zu zweit was machen konnten. Aber unter der Woche jeden Tag ab Nachmittag mit den Kleinen und abends dann mit den Größeren und mit den Erwachsenen waren wir immer quasi auch im Studio. Also es ist wie Yoga-Studio. Wir hatten auch zwischendrin mal einen Yoga-Lehrer bei uns angestellt.
Und du machst das aber mit deinem Mann zusammen, ne? Das heißt, ihr hattet jetzt trotzdem Zeit füreinander.
Genau. Mhm. Ja.
Du hast ja gerade schon erzählt, dass du mit deiner Augenerkrankung sehr zu tun hattest und da schon, sehr ausgelastet warst, terminlich und so weiter und mit der Therapie. Wie war das denn, als du gemerkt hast, dass mit deiner Brust was nicht in Ordnung ist? Also du hattest, das hatte ich auch in der Einleitung gesagt, du hattest zuerst geschwollene Lymphknoten. War da mit deinem Auge schon wieder alles in Ordnung?
Ja, da hatte ich gerade zuvor wieder einen schweren Schub. Ich war dann auch noch in der Rheumaklinik und bin da nochmal auf den Kopf gestellt worden, wegen schauen, ob wir Medikamenten wechseln müssen. Und dann, das war dann so Ende April, Anfang Mai im letzten Jahr, hatte ich auf einmal Schmerzen eben oberhalb von der rechten Brust außen. Und ich hatte aber zuvor Sport gemacht und dachte, okay, vielleicht habe ich mich ein bisschen gezerrt, verrissen, falsche Bewegung gemacht und habe es erstmal gar nicht ernst genommen. Ich dachte, ja, das geht schon wieder weg. Und nach ein paar Tagen habe ich gedacht, das wird irgendwie nicht besser, sondern schlimmer. Habe sie nochmal eingeschmiert und habe unter dem Einschmieren festgestellt, da ist was, was da eigentlich nicht hingehört. Aber es war so länglich und ich dachte mir, okay, ist vielleicht eher meine Zyste. Und ich habe in 2 Wochen meinen jährlichen Kontrolltermin bei meinem Frauenarzt. Da rufe ich jetzt noch nicht an und sage irgendwie, dass ich da was gespürt habe. Und habe ihm noch abgewartet. Es ist aber immer schlimmer geworden mit den Schmerzen. Und da bin ich eben zu meinem Frauenarzt hin und dachte mir, ja, der wird jetzt auch sagen, es ist eine Zyste, die wir punktieren und dann wird wieder alles gut. Aber dann hat er Ultraschall gemacht und hat gesagt, es sieht irgendwie komisch aus. Er dachte zwar auch noch nicht auf Anhieb, dass es Krebs ist, aber er hat gesagt, es sieht ganz komisch aus, großflächig und wie eine Bienenwabe. Und es muss jetzt dringend noch abgeklärt werden. Ich soll zum speziellen Ultraschall und Mammographie. Und dann habe ich gesagt, aber übermorgen fahren wir noch eine Woche in Urlaub. Und dann hat er es wirklich hinbekommen, dass ich noch am nächsten Tag den Termin im Krankenhaus bekommen habe. Und dann hatte ich ihm die Mammographie und danach Ultraschall. Der hat sehr, sehr lang gedauert, der Ultraschall. Und dann hat der Radiologe gesagt, er muss jetzt den Verdacht aussprechen. Und es ist aber noch nicht so direkt bei mir angekommen, dass er jetzt wirklich den Verdacht hat, dass es Brustkrebs sein könnte. Sondern ich habe gedacht, er spricht jetzt einfach den Verdacht aus, damit ihm von der Krankenkasse her die Stanzbiopsie bezahlt wird. Und er hat mich sofort noch hochgeschickt ins Brustzentrum. Das war ein Gebäude. Und da habe ich dann im Termin ausgemacht und habe auch gesagt, jetzt fahre ich dann erstmal noch in Urlaub. Aber die haben auch gesagt, ja, kein Problem, dann machen wir gleich den Montag drauf, wenn ich wieder zurück bin, Termin. Ja, das war dann aber, glaube ich, auch ganz gut, dass das noch nicht so bei mir angekommen ist. So konnten wir dann die Woche Urlaub wirklich noch genießen und haben das noch nicht so an uns ranlassen.
Mhm. Hast du denn gegoogelt oder dich informiert, was es sein könnte, also unabhängig von deinem Arzt?
Ich habe mir schon Gedanken gemacht, was es sein könnte, aber so direkt jetzt nachgeschaut und Google habe ich jetzt nicht. Da habe ich eher mal geschaut, was die Stanzbiopsie ist, damit ich da schon mal wusste, was auf mich zukommt, was da gemacht wird. Aber jetzt, was das sonst noch sein könnte, habe ich jetzt nicht so direkt gegoogelt.
Und hat das weiterhin wehgetan oder wurde das besser?
Nee, das hat die ganze Zeit wehgetan. Also das war auch das Einzige, was ich während dem Urlaub gespürt habe, dass es wirklich weh tut. Und dann kam eben der Montag mit der Stanzbiopsie.
Lass uns mal gleich dort weitermachen. Du warst da bei dir im Ort bei der Stanzbiopsie oder musstest du da weiterfahren?
Eine halbe Stunde ist das von mir entfernt. Die nächste Kleinstadt, Großstadt kann man ja nicht sagen bei uns in der Gegend, aber die nächste Kleinstadt, da war dann das Brustzentrum im Krankenhaus und da hatte ich meine Stanzbiopsie.
Wie war das für dich? Hat das wehgetan?
Ich wurde 9-mal gestanzt,
weil
ich ja mehrere Herde in der Brust hatte, nicht nur einen großen Tumor, sondern mehrere Herde und eben auch befallene Lymphknoten. Und da haben sie 3 verschiedene Bereiche ausgesucht, weil vorher wurde ja nochmal Ultraschall gemacht. Hat auch nochmal ziemlich lang gedauert, bis sie sich entschieden haben, wo sie überall biopsieren. Und deswegen wurde ich dann an 3 verschiedenen Stellen und insgesamt 9-mal gestanzt. Oh, und es hat schon, also wehgetan hat es nicht, ich bin ja betäubt worden, aber dieses Krachen und du hast schon innen drin gemerkt, dass da jetzt geschossen wurde, das war schon unangenehm und eben das 9-mal, das war dann schon schlimm für mich, ja.
Und dann war deine Brust danach bestimmt grün und blau, oder?
Ja. Yeah.
Ach Gott. Wie ging das weiter?
Also ich hatte ja dann noch während der Biopsie gefragt, was es denn sein könnte, wenn es jetzt nicht bösartig ist. Und da hat mir die Oberärztin dann schon gesagt, tut mir leid, aber das sieht definitiv bösartig aus. Da ist für mich dann erstmal eine Welt zusammengebrochen.
Das kann ich mir vorstellen. Warst du da allein oder hattest du deinen Mann dabei?
Ich war allein, weil es war natürlich auch noch zu Corona-Zeiten. Oh. Da war es noch schwierig, dann jemanden mitzunehmen. Da musste dann natürlich, wenn er mitkommt, auch getestet sein und alles. Und deswegen war ich da komplett alleine. Aber er hat sich dabei in der Stadt da aufgehalten. Und ich habe ihn dann gleich angerufen, wie ich fertig war. Und dann hat er mich abgeholt. Ich bin nur noch ins Auto gestiegen und gesagt, ich möchte jetzt sofort weg von dem Krankenhaus. Und er hat sich nur noch gedacht, was ist jetzt los? Und dann habe ich es ihm gleich gesagt, dass die Oberärztin meint, dass es definitiv bösartig ist. Und dann hat er auch nur noch gesagt, ach du Scheiße.
Oh Gott. Ich kann mir gar nicht ausmalen, wie sich das anfühlen muss, wenn man so eine Diagnose bekommt. Was hast du denn gedacht? Hast du gedacht, dass das ein Todesurteil ist? Oder ist das eher so, dass du mit dem Begriff Brustkrebs oder bösartiger Tumor schon vorher was anfangen konntest?
Also direkt Todesurteil jetzt nicht unbedingt, aber ich habe mir schon Gedanken gemacht, was kommt es da auf mich zu? Auch mit Chemo, da hast du ja noch ja die schlimmsten Gedanken von früher, wie es einem da bei Chemo gegangen ist. Und ich kannte schon Brustkrebs. Eine gute Freundin von mir hatte 10 Jahre zuvor Brustkrebs und wusste eben auch, was sie für eine Therapie hatte. Und da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, was da jetzt auf mich zukommt und möchte ich überhaupt Chemo machen. Und ja, es war eine Woche hat es gedauert, bis ich die endgültige Diagnose bekommen habe. Und ich fand, diese Woche war eigentlich die schlimmste Zeit von der ganzen Zeit jetzt von der Erkrankung.
Ja, weil man so einer Ungewissheit ist, ne?
Ja, genau. Einerseits Gedanken machen, was kommt jetzt auf mich zu? Bekomme ich Chemo? Wie wird die Chemo? Vertrage ich die überhaupt? Schaffe ich das, weil ich ja doch auch sehr schlank bin? Und ob ich es dann überhaupt von der Kraft her schaffe, so eine Chemo? Mhm. Und andererseits hast du aber auch noch ein Fünkchen Hoffnung. Vielleicht hat es sich ja doch geirrt. Vielleicht hat es einfach nur bösartig ausgeschaut und ist doch noch ganz was anderes. Also die Woche war wirklich schlimm, sowohl für mich als auch für meinen Mann.
Oh, das kann ich mir vorstellen. Also als die Woche dann rum war, bist du wieder ins Brustzentrum gefahren oder hat dir dein Gynäkologe dann das Ergebnis mitgeteilt?
Ich habe einen Anruf vom Brustzentrum bekommen. Es hat sie gesagt, dass sie mich dann anrufen, wenn das Ergebnis da ist. Und die hat mich dann am Montag drauf angerufen. Und die war wirklich sehr, sehr lieb und hat mir gleich alles erklärt, was jetzt auf mich zukommt, dass ich eben den Triple Negativ habe, dass der ja sehr aggressiv ist, dass bei dem leider nur Chemo hilft, dass gar keine andere Alternative gibt. Und hat mir auch sofort gesagt, dass meine Brust dann anschließend, wenn die OP nach der Chemo dann stattfindet, ab muss, weil einfach zu viel betroffen ist. Und weil ja auch das Ergebnis von Anfang der Diagnose zählt, wie viel betroffen war und nicht, wie viel die Chemo vernichten kann. Und eben auch, dass einige Lymphknoten entfernt wurden.
Aber das hat sie dir nicht am Telefon gesagt, sondern bist du
doch.
Das hat sie dir am Telefon gesagt?
Nee, das hat sie mir vor dem Telefon erzählt, ja.
Puh.
Aber dann konnte ich mich zumindest schon mal darauf vorbereiten und wusste dann schon mal, was jetzt alles auf mich zukommt. Also mir hat es schon geholfen. Und ich bin dann schon auch nochmal 3 Tage später ins Brustzentrum, wo ich auch nochmal komplett aufgeklärt wurde. Aber also mir hat schon geholfen, dass mir das wirklich schon am Telefon offen und ehrlich erzählt hat, was da jetzt alles passiert die nächsten Monate.
Ja, das habe ich auch schon ganz anders von unseren Projektteilnehmerinnen wahrgenommen, dass da die Ärzte sich irgendwie so verdeckt halten und das einfach mal eine klare Aussage gut wäre, ne? Dass man zumindest weiß, was los ist. Ist ja auch der eigene Körper.
Ja, genau.
Ging das dann gleich los oder hat das noch gedauert, bis du mit der Chemo gestartet hast?
Ich hatte ja dann gleich die Woche drauf noch die Untersuchungen für Staging. Da hatte ich schon Terminzettel danach der Standsbiopsie bekommen. Nachdem sie sich ja ziemlich sicher waren, haben sie sofort die Termine ausgemacht, damit die wirklich ziemlich schnell starten konnten. Die hätte ich ja dann immer noch absagen können, wenn es dann doch nicht gewesen wäre. Also hatte ich die Woche drauf dann wirklich die Knochenszintigraphie und das CT, ob Metastasen vorhanden sind, das Gott sei Dank nicht. Also wirklich nur die Lymphknoten. Aber jetzt woanders im Körper Gott sei Dank noch keine. Und dann war es aber so, dass beim CT die andere Brust auch Kontrastmittel aufgenommen hat an der Stelle. Und deswegen wurde dann sicherheitshalber auch noch ein MRT vereinbart, weil man da einfach nochmal genauer schauen konnte, was bei der anderen Brust ist. Was sich dann glücklicherweise aber herausgestellt hat, dass das wirklich gutartig ist. Einfach Mastopathie. Also ich habe ein sehr festes Drüsengewebe, das hatte ich schon immer. Es war auch die letzten Jahre schon immer ein bisschen schwieriger bei den Kontrollterminen, meine Brust abzutasten, ob wirklich alles nur festes Drüsengewebe ist oder ob doch irgendwo ein Knoten ist. Aber das war dann Gott sei Dank nicht so, weil sonst hat der Onkologe gemeint, wenn es eventuell auch noch eine andere Form von Brustkrebs wäre in der anderen Brust, weil es durchaus vorkommt, dass man auch verschiedene Brustkrebsformen gleichzeitig hat, dass dann vielleicht noch ein anderes Mittel notwendig wäre und das hätte dann alles gleichzeitig starten wollen. Und deswegen hat er erst noch gewartet, bis wirklich alle Untersuchungen vorbei waren und dann ist die Chemo losgegangen.
Und wie hast du die vertragen?
Also ich habe zuerst mit den wöchentlichen angefangen, Pakli und Carboplatin. Und die habe ich soweit einigermaßen gut vertragen. Also die zweite, da hatte ich ein bisschen mit Kreislaufprobleme, aber ging noch. Und zum Schluss habe ich schon gemerkt, ja, jetzt wird schon langsam viel. Da hat mein Körper dann schon etwas rebelliert. Aber ansonsten habe ich die wöchentlichen weitestgehend gut vertragen. Und dann habe ich auch um eine Pause gebeten, weil meine Eltern nach Kroatien ausgewandert sind. Und da haben wir dann aber eine Woche Kroatien wirklich gut getan. Mein Onkologe hat gesagt, gar kein Problem, dass wir eine Woche Pause einlegen, bevor dann die Starken noch kommen. Alle 2 Wochen die EC. Und ich glaube, das hat mir auch nochmal viel Kraft gegeben, wirklich für die 2. Runde mit der starken Chemo.
Ja. Was hat das denn mit dir gemacht, dass deine Eltern da dann plötzlich, plötzlich war das wahrscheinlich nicht das eine Entscheidung, die man plötzlich trifft, wenn man so mal eben auswandert, aber das klingt zumindest in meinen Ohren total krass, als wäre das jetzt eine zusätzliche Belastung noch irgendwie für dich, also so würde ich mich wahrscheinlich fühlen, wenn meine Eltern auswandern würden.
Es war eigentlich soweit okay. Also ich wusste es ja Gott sei Dank schon vor der Brustkrebserkrankung. Da haben sie schon ihr Haus gekauft gehabt. Da waren wir auch schon vorher eine Woche bei ihnen. Und ja, hier daheim habe ich sie ja auch nicht ständig gesehen. Sie haben ja auch ein Stückchen weg gewohnt, dass wir uns halt hier und da mal getroffen haben. Von daher war es jetzt nicht so schlimm. Wir haben ja telefonisch Kontakt. Mhm. Das Gute ist halt, ich kann jetzt immer kostenlos und ganz kurzfristig nach Kroatien fahren und Urlaub machen.
Ja, das stimmt. Das macht ihr hoffentlich auch ganz oft, wenn ihr mal Zeit habt.
Ja, auf jeden Fall.
Das heißt, du hast also in deiner Chemotherapie erstmal eine kleine Pause gehabt, bevor dann die starken Chemos kamen.
Genau.
Hast du denn deine Haare auch verloren? Und naja, hast du so ausgesehen, wie man üblicherweise aussieht, wenn man gerade mitten in der Chemotherapie steckt?
Ja, also mir wurde ja gesagt, dass die Haare auf jeden Fall ausfallen. Ich hatte schon immer kürzere Haare, aber ich habe dann noch, bevor die Chemo losgegangen ist, mir schon mal nochmal ein Stückchen kürzer schneiden lassen beim Friseur, damit ich mich schon mal darauf vorbereite. Und bei der ersten Chemo wurde mir dann gesagt, dass recht bald der Haarausfall beginnt und dass ich es dann auch definitiv abrasieren soll, weil es teilweise auch sehr unangenehm ist, wenn die Haare immer nach und nach ausgehen. Und deswegen habe ich dann endlich relativ schnell von meinem Mann die Haare abrasieren lassen, damit auch psychisch dann gar nicht mehr so mitbekomme, wie wirklich der Haarausfall ist, dass sie dann büschelweise ausfallen. So sind mir jetzt nur noch kleine Stoppel ausgefallen. Und mein Mann hat dann mitgemacht, dem habe ich dann auch die Haare auf 3 Millimeter abrasieren lassen sollen.
Das ist eine nette Geste von ihm. Ich habe schon oft gehört, dass das irgendwie weh tut, dass man das merkt, bevor die Haare ausfallen, dass irgendwie die Haarwurzeln schmerzen. War das bei dir auch so?
Nee, war dann eigentlich nicht mehr so. Dadurch, dass die halt wirklich schon relativ kurz waren, hat das jetzt gar nicht mehr so weh getan. Ich habe jetzt schon, wenn ich durchgefahren bin, schon immer lauter Stoppel dann in der Hand noch gehabt. Aber es hat jetzt bei mir nicht so weh getan.
Okay. Du bist aus dem Kroatienurlaub wiedergekommen und hattest noch die letzten Chemotherapien.
Genau, die hatte ich dann alle 2 Wochen, aufgrund, dass er aggressiv ist. Normal ist alle 3 Wochen. Und ich habe alle 2 Wochen bekommen und habe dann am nächsten Tag noch die Spritze für die Leukozyten bekommen, damit die wieder aufgebaut werden, dass wirklich alle 2 Wochen Rhythmus geschafft wird, weil ansonsten ist man endlich nach 2 Wochen mit den Leukozyten im Keller, dass gar keine neue Chemo möglich ist. Und mit den Spritzen war es bei mir auch ganz gut. Also ich habe kein einziges Mal wirklich unterbrechen müssen, weil entweder die Blutwerte nicht gepasst haben oder ich irgendwie einen Infekt oder so hatte. Also ich bin wirklich gut durchgekommen durch die Chemo. Das Einzige, was dann wirklich bei den EC-Chemos war, dass ich nach der 2. und nach der 3. Chemo einen Kreislaufkollaps erlitten habe zu Hause.
Und bist du dann gleich also so schlimm, dass du wieder in die Notaufnahme musstest oder habt ihr das zu Hause wieder in den Griff bekommen?
Ich habe es dann zu Hause wieder so weit in den Griff bekommen, habe natürlich meinen Onkologen angerufen und ihm Bescheid gesagt. Und beim 2. Mal hat er mich dann auch sofort in die Praxis geholt und hat nochmal die Blutwerte getestet, aber die waren soweit okay. Und er hat mir dann gesagt, dass wir dann die letzte EC auf 75% reduzieren, weil ich sonst wahrscheinlich nicht kommen würde. Und das hat dann wirklich funktioniert. Also da ist mir dann ganz gut gegangen.
Wie lange war denn insgesamt der Zeitraum, wo du die Chemotherapie bekommen hast? Also wie viele Wochen war denn das?
Also die komplette Chemo ist ja von Mitte Juli bis Ende November gegangen. Und die starken Chemos, die hatte ich dann von Mitte Oktober bis Ende November.
Das ist ja doch ein recht langer Zeitraum, ne?
Ja, 16 Stück insgesamt.
Ja, krass. Nach der Chemotherapie hast du die Operation bekommen, aber eigentlich lässt man erst noch ein bisschen Pause, oder? Dass der Körper sich wieder ein bisschen erholt?
Ja, nee, ich hatte dann Pause und es hat dann auch ganz gut gepasst. Da ist dann die Vorweihnachtszeit gekommen. Die konnte ich dann ganz gut genießen und wirklich wieder ein bisschen Kräfte aufbauen. Die habe ich dann auch sehr, sehr stark genossen und auch Weihnachten. Und ich habe dann auch noch kurz vor Silvester einen Brustabdruck gemacht mit Gips. um mich wirklich von meiner Brust zu verabschieden, weil es war ja bei mir das Gute, dass ich wirklich von Anfang an gewusst habe, dass sie definitiv ab muss. Da konnte ich mich die ganzen Monate drauf vorbereiten. Ich habe auch von Anfang an mich gegen einen Aufbau entschieden.
Okay, das hast du gleich gewusst, ja?
Ja, genau, weil ich wollte jetzt kein künstliches Implantat in der Brust haben. Und Eigengewebe, erstens bin ich sehr schlank und zweitens habe ich mir gedacht, ich will jetzt nicht nochmal irgendwo eine Narbe, die auch erstmal wieder heilen muss. Um die Narbe selbst will es mir jetzt gar nicht gehen, sondern ich muss ja auch erstmal wieder heilen. Wollte ich jetzt auch nicht, nur damit ich wieder eine Brust habe. Deswegen habe ich mich entschieden, es gibt auch andere Möglichkeiten. Es gibt ja die Silikon-Prothesen, wo man dann entweder auf der Haut trägt oder im BH. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden und keinen Brustaufbau machen lassen. Und deshalb habe ich dann den Gipsabdruck gemacht, um mich von meiner Brust zu verabschieden und habe die dann auch später noch angemalt.
Oh, schön. Wann hattest du dann die OP?
Die hatte ich dann am 5. Januar.
Okay, das ist noch nicht so lange her, ne?
Nee.
Also du wusstest vorher, was auf dich drauf zukommt. Aber wenn man dann aus dem OP kommt, ist es ja bestimmt trotzdem erstmal ein sehr merkwürdiges Gefühl, so als würde einem ein Stück vom Körper fehlen, was ja auch der Fall ist. War das bei dir auch so oder warst du da schon so vorbereitet, dass es für dich okay war?
Ich habe mich eigentlich ganz gut vorbereitet und dadurch, dass ich mich wirklich auch von der Brust verabschiedet habe, ich habe ihr auch einen Namen gegeben gehabt, Sigi bedeutet Sieg. Und deswegen habe ich mich wirklich gut von ihr verabschiedet, dass ich jetzt da gar nicht so die Probleme hatte. Ja, und ich hatte Gott sei Dank auch eine an meiner Seite. Wir haben uns während der Chemo kennengelernt. Wir hatten beide den Triple negativ und waren dann eben durch meine einwöchige Pause und sie hat keine eingelegt, auch wirklich komplett im selben Rhythmus. Und deswegen, Entschuldigung, meine Katze, die donnert da gerade. Und deswegen hatten wir dann auch zum gleichen Zeitraum die OP. Wir haben dann auch gefragt, ob wir wirklich am selben Tag haben können und im selben Zimmer sein können, dass wir uns halt gegenseitig wirklich auch unterstützen, Kraft geben und füreinander da sind. Und es hat dann wirklich geklappt. Das hat das Brustzentrum gemacht und dadurch hatte ich eben auch die an meiner Seite und ja, wie dann der Verband abgekommen ist und ich das erste Mal draufschauen konnte, das war eigentlich schon okay für mich. Es war natürlich schon auch ein bisschen seltsames Gefühl, dass jetzt wirklich eine Brust ab ist, aber ich habe jetzt keine großartigen Probleme gehabt. Da hat sogar eher sie geweint, als wie ich geweint habe.
Und wie fühlt sich das jetzt an?
Also es ist immer noch völlig okay für mich, dass die fehlt und ich habe wirklich Glück, dass die Ärztin total super operiert hat und ich wirklich eine schöne Narbe habe. Und deswegen, also ich kann meine Brust anfassen, meine fehlende, oder auch ansehen. Also ich habe da keine Probleme, dass da jetzt wirklich eine Brust weg ist.
Oh, da hast du total Glück, weil bei vielen anderen ist das ein ganz anderes Gefühl, wenn sie dann aus dem OP also aufwachen. Wie ging das denn dann weiter? Du bist aus dem Krankenhaus wieder rausgekommen. Du hast mir ja erzählt, dass du immer noch so erschöpft bist und so weiter. Nachdem du aus dem Krankenhaus entlassen wurdest, denke ich mal, hast du ja bestimmt noch eine Bestrahlung bekommen, oder?
Genau, also ich war 4 Tage im Krankenhaus, bin dann entlassen worden. Und dann habe ich auch wieder so ungefähr eine Woche später wieder Anruf vom Brustzentrum bekommen, wie das Ergebnis war. Und es war, dass zumindest die Lymphknoten dann sauber waren. Also da konnte die Chemo Gott sei Dank alles vernichten. Aber im entfernten Brustgewebe wurden leider noch aktive Tumorzellen gefunden. Somit, also dadurch, dass sowieso schon vorab die Lymphknoten befallen war, war eh klar, dass ich danach noch Bestrahlung brauche. Normalerweise, wenn die Brust entfernt wird, ist keine Bestrahlung notwendig. Aber dadurch, dass bei mir eben die Lymphknoten befallen waren, war sicher, dass ich eine Bestrahlung noch brauche. Das haben sie mir dann auch gesagt, dass auf jeden Fall jetzt noch Bestrahlung bevorsteht und dann aber leider auch nach der Bestrahlung nochmal eine Tablettenchemo gemacht werden muss.
Okay. Ach Gott. Das heißt also, der Ablaufplan war bei dir nach der Diagnose die Chemotherapie, die Operation, die Bestrahlung und dann nochmal Tablettenchemo.
Genau.
Und wie war das? Also wie hast du diese Tablettenchemo vertragen? Ist das vergleichbar mit den anderen Chemositzungen oder ist das weniger stark?
Also mein Onkologe hat gesagt, es hört sich eigentlich nur netter an, aber es ist auch nochmal eine Chemo und da können auch nochmal dieselben Nebenwirkungen auftreten wie auch bei der anderen Chemo. Es kommt natürlich immer auf den Körper drauf an, wie der reagiert. Soweit ist es auch wieder gegangen, aber ich habe halt dann schon verstärktes Hand-Fuß-Syndrom bekommen, also auch Nagelbettentzündungen an den Füßen, an den Händen ist mir die Haut abgegangen und auch die Polyneuropathie habe ich eigentlich daran nochmal stärker gemerkt. Bei den vorherigen Chemos habe ich halt hier und da ein Kribbeln gespürt und bei der Tablettenchemo ist das Kribbeln dann noch stärker geworden und öfters aufgetreten.
Und sind dir die Haare auch nochmal ausgefallen?
Nein, das ist Gott sei Dank das Einzige, was an Nebenwirkung nicht auftritt. Also in ganz, ganz seltenen Fällen kann es mal vorkommen, aber wirklich sehr selten bei mir nicht. Da war ich schon sehr froh, also die sind wieder schön nachgewachsen. Aber ansonsten, ja, es ist halt schon auch nochmal eine Chemo.
Wie lange hattest du das? Über welchen Zeitraum?
6 Zyklen, insgesamt 4 Monate. Man nimmt es immer 2 Wochen lang morgens und abends, jeweils 3 Tabletten, also insgesamt 6 pro Tag. Und dann hat man immer eine Woche Pause und dann geht der nächste Zyklus los.
Und nachdem du also die letzte Tablettenchemo hattest, bist du jetzt durch mit der Therapie oder ist jetzt noch irgendwas offen?
Nee, jetzt bin ich durch. Jetzt. Also zuvor hatte ich ja noch die Bestrahlung. Die habe ich aber, sage ich mal, am allerschlechtesten vertragen. Das war für mich irgendwie Stress, jeden Tag dahin unter der Woche 5-mal. Ich hatte Glück, dass ich nochmal das Taxiunternehmen hatte, wo mich auch schon zur Chemo gefahren hat, dass ich nicht selber fahren musste. Da wäre ich auch gar nicht in der Lage gewesen. Oder mein Mann, hat der wenigstens noch ein bisschen Zeit für sich gehabt und war nicht so eingespannt, mich ständig dahin zu fahren. Und das Taxiunternehmen, das war wirklich total lieb, also ganz liebe Mädels. Und mit denen bin ich wirklich auch nochmal zusammengewachsen. Die haben mir richtig gut getan während den Wochen Bestrahlung. Aber ansonsten war schon Stress für mich, da jeden Tag hin müssen, 10 Minuten dahin liegen, dann wieder heimfahren. Ich musste immer eine halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück. Und es war dann wirklich so Stress für meinen Körper, dass ich dann wieder einen erneuten Schub von meiner Autoimmunerkrankung bekommen habe, nach der Hälfte der Bestrahlung.
Ach du meine Güte, das heißt, dann kam das wieder mit der Augenentzündung mit dazu.
Ja, und diesmal richtig schlimm. Wir haben es ewig nicht in den Griff bekommen. Ich musste sehr, sehr stark Cortison-Tabletten nehmen und Augentropfen. Und das war wirklich eine schlimme Zeit, sodass ich dann nochmal zu meinem Onkologen notfallmäßig hin bin und er auch gesehen hat, so kann es nicht weitergehen. Und er dann wirklich entschieden hatte, sobald die Bestrahlung vorbei ist, da hatte ich dann noch 8-mal, sobald die vorbei ist, darf mein Rheumatologe wieder eine Therapie starten und er kann dann die anschließende Tablettenchemo noch anpassen, sodass ich wirklich beides dann gleichzeitig nehmen kann.
Meine Güte. Ist das denn so, dass deine Autoimmunerkrankung, dass das so stressbedingt ist? Also wenn du viel Stress hast, dass du dann so einen Schub bekommst?
Ja, es ist schon auch teilweise wirklich stressbedingt, dass ich Stress im Beruf habe oder eben dann auch während der Therapie eben diesen Stress mit der Bestrahlung und dann kommt sehr oft so ein Schub. Und jetzt war halt auch das Problem, dass ich ja durch die Therapie vom Brustkrebs ja nicht meine Rheumatherapie machen durfte. Und dann die Chemo, die hat schon unterbunden, also während der Chemo war gar nichts. Aber scheinbar hat sich mein Körper wirklich schnell wieder regeneriert von der Chemo und die Wirkung war dann schnell aus dem Körper. Und dann hatte ich eben gar nichts, wo mein Immunsystem runtergefahren hat und dadurch ist dann eben das wieder ausgebrochen.
Ach du meine Güte. Ach, das heißt, du hast auch wirklich ganz schwere Monate hinter dir.
Ja, genau. Und ich glaube, der Mix aus dem allen, besonders dann eben auch der schwere Schub während der Bestrahlung, hat dann meine Erschöpfung ausgelöst. Ich hatte sie ja vorher schon durch die Autoimmunerkrankung, aber nicht so stark und auch teilweise schubweise, mal was besser, mal schlechter. Aber während der Bestrahlung und auch dann mit dem schweren Schub habe ich wirklich gemerkt, dass meine Kraft jetzt komplett schwindet und die Erschöpfung immer stärker wird. Und seitdem geht wirklich nichts mehr. Also ich bin sehr stark erschöpft und wirklich auch Bewegung, Sport ist sehr anstrengend.
Hast du denn am Anfang noch während der Therapie immer noch ein bisschen Sport gemacht? Also du, wenn du dein Leben lang aktive Sportlerin warst, ist es ja bestimmt auch schwer, damit aufzuhören, oder?
Ja, ich habe auch während der Chemotherapie Sport gemacht, hat auch mein Onkologe mir als Hausaufgabe mitgegeben. Ich soll auf jeden Fall mich auch während der Therapie bewegen, weil man dann auch einfach häufig weniger Nebenwirkungen hat. Und ich habe, also wirklich, ich hatte weiterhin Physio-Anwendungen und da hatte ich jederzeit die Möglichkeit, an die Geräte zu gehen. Und je nachdem, wie es mir halt an dem Tag ging, habe ich mal weniger, mal ein bisschen mehr Gewicht aufgelegt, konnte ich ja selber bestimmen. Und das hat mir ganz gut getan. Und ich bin auch ganz viel spazieren gegangen, weil wir wohnen halt hier wirklich in einer schönen Gegend, da hat man viele Möglichkeiten, Spaziergänge zu machen und in der Natur, das hat mir wirklich gut getan und das habe ich auf jeden Fall beibehalten und auch Yoga hat mir sehr gut getan während der Zeit.
Und jetzt hast du ja gesagt, bist du so erschöpft, machst du das trotzdem noch? Also gehst du trotzdem noch spazieren und an die frische Luft?
Ja. Ich mache es weiterhin. Das ist natürlich zum Teil schon anstrengend und ich muss immer schauen, wo ich hingehe, weil teilweise dann wirklich auch ganz schnell ich so erschöpft bin, dass ich dann kaum noch weitergehen kann. Aber ich schaue trotzdem, dass ich immer noch spazieren gehe und im Dorf auch alles zu Fuß mache, einkaufen gehen, zu Physio gehen so. Und eben auch das Gerätetraining. Ja. Das mache ich auch weiterhin.
Was machst du denn, wenn du jetzt spazieren gehst und plötzlich ist es, als wäre der Stecker gezogen? Was hilft dir denn da in diesen Momenten?
Ja, ich gehe immer da, wo dann auch wirklich Bänke sind, dass ich mich da mal hinsetzen kann. Oder auch zur Not wirklich da, wo dann mein Mann mit dem Auto hinkommen könnte und mich abholen, wenn es gar nicht mehr geht, dass ich dann nach einer kurzen Pause zumindest wieder ein bisschen Kraft geschöpft habe, dass ich dann noch heimgehen kann.
Krass. Das kann man sich so als gesunder Mensch gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man so ein, und das weiß man ja vorher auch nicht, das ist ja oft ganz plötzlich, ne? dass du so K.O. bist.
Ja, und dann fühlt man sich wirklich so, als hätte man jetzt wirklich den Stecker gezogen und man kann nicht wieder reinstecken zum Aufladen.
Krass. Dein Mann ist aber zumindest so auf Abruf bereit, dass er dich abholen könnte. Also ich denke mal, der führt ja sicherlich euer Karate-Studio weiter, ne?
Ja, aber ich gehe dann halt meistens vormittags spazieren und da ist er meistens da, dass er mich dann wirklich zur Not holen könnte. Und ab Nachmittag, teilweise auch erst frühen Abend, dass er dann in der Karate-Schule ist.
Wie hat sich denn eure Partnerschaft durch die Erkrankung verändert oder hat die sich überhaupt verändert?
Also wir sind definitiv nochmal enger zusammengewachsen. Ja, also er war wirklich mein Anker und mein Fels in der Brandung. Er hat mich wirklich toll unterstützt und mich auch mal wieder hochgeholt, wenn ich wirklich mal am Boden gelegen bin und mal gesagt habe, boah, ich habe jetzt eigentlich keine Kraft mehr weiterzukämpfen. Er hat mich dann wirklich wieder aufgebaut, hochgeholt und mir Kraft gegeben, dass ich wieder weiterkämpfen kann. Also ich bin ihm wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich ihn an meiner Seite habe. Und also wir sind definitiv nochmal enger zusammengewachsen und ja, haben uns nochmal mehr lieben gelernt.
Oh, voll schön. Ihr seid auch schon eine ganze Weile verheiratet, ne? Also du bist ja jetzt auch immer noch erst Ende 30.
Ja, aber wir haben jetzt übermorgen unseren 11. Hochzeitstag.
Wow, oh, schön.
Ja.
Ihr habt keine gemeinsamen Kinder, das ist richtig, ne?
Genau. Er ist ja schon einiges älter wie ich und er hat schon aus der ersten Ehe Kinder, die sind ja auch schon erwachsen und die kommen auch gut klar, dass er eine Jüngere hat und es sind auch schon Enkelkinder da.
Oh, schön. Und die seht ihr
Ja.
beide auch, ne? Das, da, also da habt ihr denn
Ja.
die Kinder auch mal.
Ja, genau. Also die sehen wir dann gemeinsam, dass sie zu Besuch mal da sind oder wir zu ihnen fahren zum Besuch. Und nee. Also wir haben ja mal probiert, aber es hat nicht geklappt und wahrscheinlich hat die Natur einfach schon gewusst, dass da noch was kommt bei mir. Und nee, also wir haben uns damit abgefunden, es ist völlig in Ordnung, dass wir kinderlos sind.
Fehlt dir denn der Sport, also dein Kickboxen und deine Arbeit als Karatetrainerin?
Ja, hier und da schon. Also ich bin natürlich froh, dass ich jetzt nicht da drin stehen muss, wenn ich jetzt so erschöpft bin. Aber ja, fehlen mir schon und auch die Kinder und Jugendlichen, weil es hat schon auch Spaß gemacht, mit denen zu trainieren. Und ja, auch die geben dir teilweise was zurück, wenn du sie trainierst. Und es hat wirklich Spaß gemacht.
Wie hat sich denn dein Leben verändert? Nach der Therapie, mal abgesehen davon, dass du immer noch unter dieser Erschöpfung leidest, hast du etwas in deinem Leben verändert? Machst du was anders als vorher?
Also ich habe zumindest jetzt noch mal mehr gelernt, dass ich auch mal zu mir selbst Nein sage. Also zu anderen habe ich schon vorher können, auch durch meine Autoimmunerkrankung, aber jetzt auch zu mir selbst Nein sagen. Ich war früher sehr streng zu mir, wollte immer alles perfekt machen und habe auch immer gedacht, ich muss jetzt das noch machen und jenes. Und jetzt kann ich aber auch zu mir selbst Nein sagen, dass ich das jetzt nicht unbedingt sofort machen muss, dass es auch noch später geht oder auch erst morgen. Und dass ich nicht mehr so streng zu mir selbst bin. Ich darf jetzt auch unperfekt sein.
Ja, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, genau. Also ich glaube, das ist auch sowas, was Frauen im Allgemeinen betrifft, dass wir immer an uns so einen hohen Anspruch haben, ne? Aber dass es auch okay
Ja.
ist, einfach so zu sein, wie wir sind. Wir müssen ja überhaupt gar nicht irgendeiner Norm entsprechen. Hast du denn eine Theorie, wo deine Krebserkrankung herkommt? Also viele erzählen dann, dass sie irgendwie denken, dass es von irgendeiner extremen Stresssituation in ihrem Leben kommt oder ich, also ich habe da schon die wildesten Theorien gehört, aber irgendwie hat doch jeder für sich mal drüber nachgedacht, okay, warum trifft das jetzt gerade mich? Ist das bei dir auch so?
Ja, zum Teil schon. Also ich hatte nicht so eine leichte Kindheit. Ich bin ohne Vater aufgewachsen. Meine Eltern, die haben sich getrennt, wie ich noch ein Baby war. Und ich hatte von meinem Vater nichts. Der hat sich nicht für mich interessiert. Der hat sich nie gemeldet. Und ja, ich glaube, dass da schon einiges in mir steckt, weil ja, er ist ja doch ein Teil von mir. Das habe ich aber dann eben auch erst später für mich entdeckt, dass er wirklich auch ein Teil von mir ist. Früher habe ich immer nur gesagt, mein Erzeuger. Aber irgendwann habe ich mir dann mal überlegt und dachte, ja, ohne ihn würde es mich ja gar nicht geben. Und ja, habe halt dann ein bisschen angefangen, mich damit zu beschäftigen, wo eigentlich meine Wurzeln vom meiner Vaterseite her herkommen und habe dann auch mal, ich wusste, dass ich eben noch eine Halbschwester habe, die habe ich aber bis dato eben auch nicht gekannt. Die habe ich da mal gesucht und sogar auch gefunden über die Gemeinde, wo ich wusste, dass sie damals mal gewohnt haben. Und wir haben uns dann wirklich gefunden und verstehen uns jetzt auch total gut. Und da habe ich auch zwei Neffen durch sie
Oh,
bekommen.
schön.
Und ja, durch sie konnte ich ihm dann noch mal einiges aufarbeiten, weil sie halt doch 6 Jahre mit ihm aufgewachsen ist und konnte mir so ein bisschen erzählen, wie er als Papa war. Und ja, er hat sich ja dann auch leider umgebracht. Und da sind wir dann auch gemeinsam an sein Grab gegangen. Und das hat mir dann schon sehr gut getan, aber trotzdem glaube ich, dass immer noch sehr viel in mir steckt und ich habe ja rechts den Brustkrebs gehabt Und es heißt ja, das hat mir mal jemand gesagt, der auch so ein bisschen spirituell ist, dass rechts die Vaterseite ist, Probleme mit Vater. Und deswegen glaube ich schon auch, dass das vielleicht irgendwo damit ein bisschen zu tun hat.
Wollen wir da nochmal ein bisschen genauer einsteigen oder möchtest du lieber nicht darüber sprechen?
Nee, können wir gerne.
Du hattest mir ja, als du zu mir ins Studio kamst, erzählt, dass dein Vater versucht hat, den Kontakt irgendwie zu dir aufzunehmen.
Ja, genau. Da war ich fast 12. Da hat er dann angerufen und auf einmal gesagt, er möchte mich jetzt doch gerne sehen. Dann hat meine Mama auch eingewilligt, dass er zu uns kommen kann. Das war kurz vor Weihnachten. Und da ist er eben dann gekommen, aber da war er einfach für mich noch ein wildfremder Mann. Und zu der Zeit hatte ich dann auch einen Papa, weil meine Mama dann mit einem Neuen zusammengekommen ist und hatte eben den schon ein paar Jahre an meiner Seite. Der war auch dann für mich mein Papa. Mhm. Und deswegen war dann mein richtiger Papa einfach ein wildfremder Mann für mich. Und mein Papa, den, wo ich jetzt hatte, der war eben auch da dabei bei dem Besuch und dann bin ich einfach neben ihm gehockt. Und ja, wir haben dann schon ein bisschen miteinander geredet alle, aber er war einfach wirklich fremd für mich. Er wollte mich dann noch zum Essen mitnehmen, da habe ich dann schon Panik bekommen, so mit einem fremden Mann, aber es hat dann auch meine Mama gar nicht zugelassen. Und ja, dann haben wir halt noch ein bisschen miteinander geredet und da hat er dann schon gesagt, dass er gerade auf MS getestet wird. Und ja, meine Schwester wäre zwar draußen im Auto gewesen, aber die habe ich dann an dem Tag auch noch nicht gesehen, weil einfach für mich alles ganz neu und fremd war und irgendwie ein komisches Gefühl auch. Und deswegen bin ich dann auch nicht mehr mit rausgegangen und habe meine Schwester da eben begrüßt. Und dann ist er wieder gefahren und Ostern drauf kam dann eben die Mitteilung, dass er sich umgebracht hat, dass das MS bestätigt wurde und damit wollte er nicht leben. Und dann hat er sich leider umgebracht.
Boah.
Also ich hatte dann leider nicht nochmal die Möglichkeit, nochmal einen neuen Versuch zum Starten, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Und ja.
Wie war denn das für dich als 12-jähriges Mädchen? Also meine Tochter ist auch gerade 12 und die ist so zart und noch so kindlich. Ich weiß gar nicht, wie man da so einen Schicksalsschlag verkraften kann, weil ich meine mit 12 und auch wenn du ihn nicht kanntest, sagst du ja selbst ja trotzdem deinen Vater, ne?
Ja, also damals habe ich es auch noch nicht ganz so empfunden, weil er natürlich weiterhin fremd für mich war und ich halt in der kurzen Zeit, wo er da den einen Tag da war, keine Beziehung zu ihm aufgebaut hatte. Deswegen, es war schon ein komisches Gefühl, wie meine Mama gesagt hat, ja, er ist jetzt tot. Aber trotzdem habe ich es noch nicht so richtig realisieren können. Es kam wirklich dann erst später, wie ich dann so 15, 16 war, da hat es dann eher mal angefangen, in mir zu arbeiten, so dass mein Vater sich da umgebracht hat und dass ich doch auch gern meine Schwester kennenlernen möchte. Und dann war ich auch öfters mal in der Gegend, weil ich da eine Freundin hatte, die ganz in der Nähe daran gewohnt hatte, wo auch meine Schwester eben damals mit ihm gewohnt hat. Deswegen habe ich hier und da auch gedacht, könnte vielleicht die oder die meine Schwester sein. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt ist wirklich der Punkt erreicht, wo ich wirklich meine Wurzeln kennenlernen möchte und habe ihm dann meine Schwester gesucht und gefunden.
Und war das gleich so, dass ihr euch gesehen habt und dass ihr das irgendwie gespürt habt, dass ihr miteinander verwandt seid?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind uns sofort in die Arme gefallen und haben uns voll gefreut, dass wir uns endlich sehen. Sie hat auch ganz oft an mich gedacht, aber sie hatte gar keinen Anhaltspunkt mehr, wo ich war, weil ihre Mama wusste auch nicht mehr, wo sie damals hingefahren sind, um mich zu besuchen. Und sie hat auch ganz oft an mich gedacht und hat sich wirklich gefreut, dass ich dann die Initiative ergriffen habe und sie gesucht habe und wir uns dann wirklich gefunden haben. Und ja, war eigentlich dann wirklich auch so quasi Liebe auf den ersten Blick. Wir haben uns so toll verstanden. Und wie ich dann auch Leuten Bilder von uns gezeigt habe, wo wir nebeneinander gestanden sind, haben sie sogar gesagt, dass wir wirklich auch eine kleine Ähnlichkeit haben.
Voll schön. Und das heißt, ihr konntet dann das auch nochmal gemeinsam ein bisschen aufarbeiten?
Ja, auf jeden Fall. Also sie konnte eben dann auch nochmal von ihrer Zeit erzählen, wo sie fast 6 Jahre den Papa hatte, weil sie war ja fast 6, wie das dann war. Und das hat ihr gut getan, nochmal darüber zu reden. Das hat aber auch mir gut getan, wirklich mal Sachen von meinem Vater zu hören, wie er dann wirklich als Papa war.
Ja. Ja, na, vor allem auch eine andere Perspektive als deine Mutter wahrscheinlich.
Ja, genau, weil ich habe halt schon auch, ja, öfters mal, weil sie hat halt auch keine leichte Zeit mit ihm gehabt und ja, dann hat sie halt von der Zeit erzählt und dann konnte ich mir gar kein eigenes Bild machen, weil ich halt nur das von meiner Mama gehört habe, klar. Und deswegen habe ich gedacht, ich will mir aber auch irgendwie noch ein eigenes Bild machen, auch wenn ich nie hatte. Aber ich war ihm dann auch wirklich dankbar, dass er das eine Mal noch gekommen ist, damit ich zumindest mal wirklich nochmal gesehen habe, wie er ausschaut, wie so seine Art ist. Das hast du dann trotzdem immer ein bisschen gemerkt, wo er da mit uns geredet hat. Und da war ich ihm dann wirklich Jahre später sehr, sehr dankbar für.
Ja, verstehe ich. Hast du denn in der ganzen Zeit psychologische Hilfe in Anspruch genommen?
Ich hatte schon mal im 2017 psychologische Unterstützung durch eben auch meine Autoimmunerkrankung und allem. Und da konnte ich eben dann auch mit der Psychologin sehr viel aufarbeiten, was eben auch in mir durch die Kindheit und die Beziehung zum Vater so steckte. Sie hat mir dann auch mal eine Aufgabe gegeben, dass ich einen Brief an ihn schreiben soll. Und wenn ich das gemacht habe, ihr dann nochmal Bescheid sagen, dann sagt sie mir die zweite Aufgabe. Und die zweite war dann, dass ich in seinen Worten antworten soll, wo ich erst dachte, das geht doch nie. Aber das ist dann wirklich gegangen. Ich habe mich hingehackt, meinen Brief nochmal durchgelesen und dann ist es nur so rausgesprudelt. Und es hat wirklich schon sehr gut getan, auch dann mal ja, in der Art und Weise das aufzuarbeiten. Und jetzt bei der Brustkrebserkrankung habe ich auch sofort wieder psychoonkologische Unterstützung gemacht. Ich habe sofort meinen Onkologen gefragt, ob das geht und ob er mir jemanden empfehlen kann. Und dann hat er mir einen empfohlen und da hatte ich wirklich Glück, dass er noch einen Platz frei hatte. Und dann habe ich ziemlich schnell den ersten Termin bekommen und das hat auch wieder gut geklappt. Und da bin ich seitdem in Behandlung, also ich bin immer noch in Behandlung, regelmäßig Einzelgespräche und seit letztem Jahr Oktober macht er auch wieder Gruppentherapie. Da sind wir 10 Frauen mit Krebs und das tut auch sehr gut.
Und das sind alles Frauen da bei dir aus der Nähe?
Ja.
Das ist gut. Das heißt, du hast auch den Austausch mit anderen Betroffenen?
Ja, genau. Also es ist eine Gruppe, tut mir ganz gut der Austausch. Und dann ja eben noch die Freundin, wo ich kennengelernt habe während der Chemo und dann aber auch noch 2 andere aus dem Ort, die auch schon mal das Ganze hinter sich haben.
Ja, ja. Das heißt, du steckst im Grunde noch mittendrin und bist sozusagen auf dem Weg zurück in das Leben, bist gerade dabei, dich da irgendwie zurechtzufinden und mit den Nachwirkungen der Therapie umzugehen, ne?
Genau, ich war jetzt auch gerade 3 Wochen Reha. Ich bin gestern wieder zurückgekommen. Hat auch sehr gut getan. Und ich war in einer speziellen Klinik, die rein nur für junge Brustkrebspatientinnen ist. Und dann kommt man da hin und weiß sofort, was die ganzen anderen Mädels und Frauen da erlebt haben, was die hinter sich haben. Und man findet sofort zueinander. Wir waren, also es ist auch eine sehr kleine Klinik, nur 45 Zimmer. Und das Konzept ist auch immer so, dass wirklich die, wo in einer Woche anreisen, weil von Montag bis Donnerstag ist immer Anreise, und die sollen dann in einer Gruppe zusammenfinden. Da waren wir dann insgesamt 15 und es hat wirklich auch sehr, sehr gut getan. Haben uns auch viel ausgetauscht, hatten aber auch viel Spaß und haben zwischendurch auch mal gemeinsam geweint. Also es war auch nochmal eine tolle Zeit, wo man auch sehr geholfen hat und auch eben wieder für den Weg zurück ins Leben, ja.
Ja. Was würdest du denn sagen, was dir am meisten geholfen hat jetzt, wenn du jetzt zurückblickst, was du vielleicht anderen auch empfehlen würdest, die vielleicht gerade noch am Anfang ihrer Therapie sind?
Also mir hat eigentlich sehr gut geholfen, dass ich es von Anfang an öffentlich gemacht habe, dass ich nicht erst verschwiegen habe und mich versteckt habe, sondern wirklich von Anfang an öffentlich, aber auch aus dem Grund, weil wir eben auch die Karateschule haben und halt sehr viele im Dorf alleine schon kennen, die bei uns Training sind oder mal waren. Und aber auch eben vom Verband her auch in ganz Deutschland sehr, sehr viele Freunde und Bekannte haben. Und deswegen habe ich es eben öffentlich gemacht, auch viel auf WhatsApp, Facebook, Instagram immer wieder gepostet und auch immer wieder in so kleinen Schritten Erfolge gesehen und da auch dann immer wieder was gepostet. Ich habe auch dann mal, wenn ich wieder eine Etappe geschafft habe, mal zum Beispiel Seifenblasen gepustet vor Freude oder Konfetti geworfen und da mal Videos aufgenommen und es auch eingestellt. Und unsere Freunde und Bekannten, die fanden es wirklich toll, dass ich sie da so mitgenommen habe auf meinem Weg und bei meiner Therapie. Erstens wurden sie nochmal mehr aufgeklärt, was eigentlich Brustkrebs ist, dass da auch verschiedene Formen gibt, verschiedene Therapie und wie lange das wirklich dauert und was man da wirklich alles ertragen muss. Und zum anderen aber auch, dass ich so stark war und dass ich einfach auch immer wieder so kleine Etappen gefeiert habe.
Ja, ja. Liebe Nadja, ich danke dir von Herzen, dass du so offen mit mir und uns darüber gesprochen hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich weiß, dass du jetzt demnächst dieses Fatigue-Coaching startest mit der lieben Sabrina. Und freue mich total, wenn du mir dazu ein Feedback gibst, wenn du, wenn du das hinter dir hast. Es würde mich total interessieren, was das mit dir gemacht hat. Ich freue mich, wenn du unseren Podcast likest. Ich freue mich auch, wenn du, liebe Hörerin, den Podcast likest. Denn mit einer einfachen 5-Sterne-Bewertung hilfst du so sehr dabei, den Podcast weiter in die Welt zu tragen. Und ja, liebe Nadja, ich denke, wir bleiben in Kontakt. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ganz lieben Dank.
Ja, vielen lieben Dank auch an dich, Franziska.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziskagünterfotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und dem Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziskagünterfotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.